Meine Predigt für heute steht in 1. Thessaloniker 5, Vers 1 bis 11, auf der Seite 343 im Neuen Testament. Ich habe es überschrieben mit große Zuversicht mitten im Abfall. Ich lese 1. Thessaloniker 5, Vers 1 bis 11. Dort schreibt Paulus: Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisset gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwanger Weib, und werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasset uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasset uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da trunken sind, die sind des Nachts trunken. Wir aber, die wir des Tages sind, sollen nüchtern sein, angetan mit dem Krebs des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung zur Seligkeit. Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesum Christum, der für uns gestorben ist, auf dass wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben sollen. Darum ermahnet euch untereinander und baut einer den anderen, wie ihr denn tut. Bevor wir den Text anschauen, möchte ich eine Begriffsklärung machen. Die Bibel spricht vom Tag des Herrn, auch hier in unserem Text, und die Bibel spricht vom Tag Christi. Der Tag des Herrn beschreibt das Gericht Gottes über dieser Welt, die Gott verlassen hat. Der Tag Christi beschreibt den Tag oder die Zeit, es sind keine 24-Stunden-Tage, beides mal die Zeit, was mit uns Christen passiert am Ende der Zeit. Beide Tage beginnen am gleichen Tag. Ich werde es gleich noch erklären. Der Tag Christi ist das, was mit uns Christen passiert, passiert hauptsächlich im Himmel. Der Tag des Herrn ist das, was auf dieser Erde passiert, mit dieser Welt. Und wir werden uns das heute anschauen. Und in diesem Text geht es um den Tag des Herrn. Die Bibel redet immer wieder vom Tag des Herrn im Alten Testament. Und der Tag des Herrn wird in der Bibel als ein Tag des Gerichtes bezeichnet, ein Tag des Zorns. Die Bibel sagt Tag der Heimsuchung, Tag des Unglücks, Tag des Verderbens über diese Welt, die von Gott nichts wissen will. Wir lesen vom Tag des Herrn immer wieder bei den Propheten im Alten Testament. Ich mache drei Zitate zwischen 600 und 800 vor Christus. Amos 5, 18 bis 20. Wehe denen, die des Herrn Tag begehren. Was soll er euch? Denn des Herrn Tag ist eine Finsternis und nicht ein Licht. Gleich als wenn jemand von dem Löwen flöhe und ein Bär begegnete ihm. Ist auch nicht besser. Und als wenn jemand in ein Haus käme und lehnete sich mit der Hand an die Wand und eine Schlange stäche ihn. Denn des Herrn Tag wird ja finster und nicht Licht sein, dunkel und nicht hell. oder Joel 2, Auszüge aus Vers 1 bis 2, denn des Herrn Tag kommt und ist nahe. Und dann wird beschrieben, ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Oder Zephania 1, 14 bis 16, denn des Herrn großer Tag ist nahe. Er ist nahe und eilet sehr. Wenn das Geschrei vom Tage des Herrn kommen wird, so werden die Starken alsdann bitterlich schreien. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und Angst, ein Tag des Wetters und Ungestüms, ein Tag der Finsternis und Dunkels, ein Tag der Wolken und Nebel, ein Tag der Posaunen und Trometen, wieder die festen Städte und hohen Schlösser. Der Tag des Herrn umfasst einen großen Zeitraum von über 1000 Jahren. Der Tag des Herrn beginnt mit 7 Jahren Trübsal, dann kommt das Völkergericht und dann kommt das tausendjährige Reich. Alles gehört zum Tag des Herrn. Der Tag des Herrn endet mit dem jüngsten Gericht, an dem alle Menschen von Gott gerichtet werden. Und jeder, der dann ohne die Vergebung Jesu ist, wird nach Offenbarung 20 in den feurigen Pfuhl geworfen. Unmittelbar vor dem Tag des Herrn wird die Zeit immer finsterer, weil Gottes Gericht über die Menschen beginnt. Die Bibel redet von vielen Plagen, von Seuchen und unfassbaren Problemen, die über diese Erde kommen werden. Die Bibel redet von der Trübsalszeit und der Zeit des Antichristen, der so tut, als wäre er der große Heils- und Friedensbringer. Aber statt Frieden bringt der Antichrist Kriege und großes Unrecht über diese Welt. Und er versucht, das Volk Israel auszurotten und zu vernichten, sagt die Bibel vorher. Der Tag des Herrn beginnt gleichzeitig mit dem Tag Christi, aber der Tag Christi wird nur im Neuen Testament erwähnt. Der Tag Christi ist für uns Christen das Ende der Gemeindezeit, denn der Tag Christi beginnt mit der Entrückung der Gläubigen. Zum Tag Christi gehört alles, was nach der Entrückung mit uns Christen im Himmel passiert. Dazu gehört nach der Entrückung das Preisgericht vor dem Richterstuhl Christi. Und dann kommt die Hochzeit des Lammes, die Hochzeit zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Und am Ende vom Tag Christi kommen die Christen mit Jesus bei seinem zweiten Kommen auf diese Erde zum Völkergericht und mit Jesus danach, mit Jesus zusammen danach 1000 Jahre zu regieren. Wie vorher erwähnt, beginnt der Tag des Herrn gleichzeitig mit dem Tag Christi. Am Tag Christi werden wir entrückt, die Christen sind dann nicht mehr da und dann beginnt der Tag des Herrn, das Gericht Gottes über dieser Welt. Die Entrückung ist das Ereignis, bei dem wir Gläubige von Jesus, unserem Herrn und Heiland, auf dieser Erde in den Himmel abgeholt werden, in einem Augenblick. Ich habe vor circa 3 Monaten darüber gepredigt, könnt ihr nochmal nachhören. Und plötzlich sind wir Gläubige alle nicht mehr da. Zurück auf der Erde bleiben die Ungläubigen, die nicht bereit waren, die Vergebung und Erlösung durch Jesus anzunehmen. Auf die Ungläubigen wartet nach der Entrückung der Tag des Herrn und damit der Tag des Gerichtes. Von dieser Zeit des Gerichtes Gottes über die gottlose Welt spricht unser heutiger Bibeltext. Wenn vom Tag des Herrn die Rede ist, da er mit dem Tag Christi gleichzeitig beginnt, wissen wir, das Gericht geht los, die Gläubigen sind weg. Die Zeit vor der Entrückung der Gläubigen und vor dem Tag des Herrn ist eine Zeit des Abfalls. Abfall der Menschen vom Glauben an den lebendigen Gott. Wir leben heute in dieser Zeit. 2. Thessalonicher 2, 3 spricht davon, dort steht, lasst euch niemand verführen, in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, also Jesus kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbar werde der Mensch der Sünde und das Kind des Verderbens. Er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme, damit ist Jesus gemeint, der uns bei der Entrückung abholt. Und hier steht, dass Jesus nicht kommt, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbar werde der Mensch der Sünde. Wir leben in einer Zeit des Abfalls, in einer Zeit, in der der Mensch der Sünde offenbar wird. Wer als gläubiger Christ mit offenen Augen durch diese Welt läuft, wird sofort bestätigen, dass das so ist. Denn Menschen wenden sich von Gott und seinem Wort vollkommen ab. Menschen lassen sich täuschen von den vielen falschen Versprechungen dieser Welt und den Lügen Satans. Menschen machen sich ihren eigenen Gott. Sie tun das, was sie für richtig halten und nicht das, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Alle Religionen werden in einen Topf geworfen. Moralischer, sittlicher Verfall ist allgegenwärtig. Die Bibel wird nicht mehr ernst genommen. Sie dient nur noch als eine Sammlung interessanter Gedanken, an denen man sich nicht mehr wirklich orientieren muss. Menschen rücken in den Mittelpunkt. Erfolg, Ansehen sind wichtig. Menschen sind irdisch gesinnt, das heißt, sie lieben das Geld, den Genuss und sie lassen sich von dem, was diese Welt zu bieten hat, beeindrucken, obwohl sie nichts mitnehmen können und obwohl das letzte Hemd keine Taschen hat. Das, was Gott will, hat keinen Platz mehr bei den Menschen. Und so gehen die Menschen, wie die Bibel sagt, an der Blindheit ihres Herzens, an ihrer eigenen Sünde kaputt. Keiner weiß mehr, was ihm gut tut und was ihn wirklich befriedigt, weil die Menschen vom Satan verführte Leute sind. Die große Erfüllung, die wir finden, wenn wir Jesus um Vergebung unserer Schuld bitten und Jesus im Glauben als Herrn und Heiland annehmen, es kennen selbst viele Christen nicht mehr, weil sie ihren Glauben nicht ernst nehmen. Die Menschen leben ohne Verantwortung vor Gott, ohne Gottesfurcht. Jeder dreht sich nur noch um sich selber. Auch der Glaube hat nur noch dann einen Wert, wenn er sich um mich kümmert. Und Jesus sagt in Matthäus 24, 12, und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. So ist das heute. Die Ungerechtigkeit hat überhand genommen und das führt zu einer kalten, gottlosen und zerstörten Gesellschaft. Denn kein Mensch wird ohne Vergebung und ohne ein Leben mit seinem Schöpfer den Sinn des Lebens finden. Das geht nicht. Aber das ist noch nicht alles. Der Tag des Herrn kommt in einer Zeit weltweiter Probleme, die kein Mensch mehr lösen kann. Und das trifft auf unsere Zeit zu. Deshalb lesen wir zum Beispiel in Matthäus 24, als Jesus mit seinen Jüngern vom Ende der Welt redet. Er sagt Matthäus 24, 6 bis 8, ihr werdet hören, Kriege und Geschrei von Kriegen, sehet zu und erschrecket nicht. Das muss zum Ersten alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich empören, ein Volk über das andere und ein Königreich über das andere und werden sein Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder. Da wird sich allererst die Not anheben. Also Jesus sagt, es wird viele Kriege geben. Es wird Krankheit, Pestilenz, Seuchen, Hungerkatastrophen und Erdbeben geben. Man beobachtet diese Zeichen schon lange in unserer Welt, aber diese Zeichen werden vor dem Tag des Herrn, vor dem Tag des Gerichtes Gottes über dieser Welt, so zunehmen, dass jeder sieht, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Denn Jesus sagt in Matthäus 24, 8, da wird sich allererst die Not anheben. Das heißt, es wird immer schlimmer. Menschen werden weltweit nach Hilfe suchen und keine Lösungen mehr finden. Menschen werden zunehmend überfordert sein, obwohl die Not auf der ganzen Welt immer größer wird. Und unser heutiger Text will uns klar machen, dass das Gericht Gottes über dieser kaputten Welt nicht mehr aufzuhalten ist. Hat die Bibel schon immer vorher gesagt. Wir werden diese Welt nicht mehr retten können, aber wir müssen den Menschen sagen, dass sie sich unbedingt auf den Tag des Herrn, auf das Gericht Gottes vorbereiten müssen. Menschen brauchen Vergebung ihrer Schuld. Menschen brauchen Jesus, der mit seinem teuren Blut alles bezahlt hat. Menschen brauchen Jesus, der uns den Himmel versprochen hat. Und Menschen brauchen die Gemeinde Jesu, um sich gegenseitig zu ermutigen und für Jesus zu leben. Mein erster Punkt: Gottes Gericht kommt über diese Welt völlig unerwartet. 1. Thessaloniker 5,1: Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben. Paulus sagt den Gläubigen ganz klar: Wir brauchen uns nicht über den Zeitpunkt der Entrückung beziehungsweise den Beginn des Gerichtes Gottes über dieser Welt zu unterhalten. Es gibt Zeichen der Zeit und Entwicklungen in dieser Welt, die uns zeigen, dass Jesus bald wiederkommt. Aber die wirkliche Zeit und Stunde weiß niemand. Die Ungewissheit, wann Jesus wiederkommt, lässt sich nicht aufheben. So will das Gott. Denn wir sollen täglich bereit sein, Jesus zu begegnen. Und wir sollen täglich mit seinem Kommen rechnen, dass er uns Christen abholt und diese Welt beginnt zu richten. Jesus kann heute kommen und seine Kinder zu sich holen und dann mit dem Gericht über dieser Welt beginnen. Jesus kommt völlig unerwartet. Und Paulus gebraucht drei Bilder in unserem Text, um uns die unerwartete Wiederkunft Jesu, bei der er uns entrückt und abholt und das Gericht über dieser Welt beginnt, um uns diese Erwartung tief einzuprägen. 1. Thessaloniker 5,2: Denn ihr selbst wisset gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Unberechenbar. Unkalkulierbar. Matthäus 24, 43 gebraucht Jesus denselben Vergleich. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb kommen wollte, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Aber ein Dieb kommt unangemeldet, völlig überraschend. Wie aus heiterem Himmel ist er plötzlich da, um jede kurzfristige Vorbereitung auszuschließen. Und wenn der Dieb dann da ist, dann zählen nur noch die Dinge, die wir in weiser Voraussicht schon lange vorbereitet haben. Wer lebt, ohne sich auf die Begegnung mit Jesus und sein Gericht vorzubereiten, der hat für immer verloren. Deshalb ist es ja unendlich wichtig, dass wir unser Testament gemacht haben. Ich muss heute wissen, ob ich zu Jesus gehöre oder nicht. Das meine ich damit. Sollte ich nicht zu Jesus gehören, dann habe ich keine Chance mehr, dem Gericht Gottes zu entkommen. Dann gehe ich ganz sicher in die Hölle. Deshalb bitte Jesus um Vergebung deiner Schuld und nimm Jesus als deinen Herrn und Heiland im Glauben an. Schiebe dein Leben mit Jesus nicht auf die lange Bank. Wenn Jesus heute zu dir spricht, verstocke dein Herz nicht, sondern tu Buße und folge Jesus nach. 1. Thessaloniker 5,3: Denn wenn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwanger Weib, und werden nicht entfliehen. Jesus kommt, wenn die Leute sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr. Uns geht es gut, wir leben im Frieden. Die unbekümmerte Gedankenlosigkeit der Menschen, die sich auf das Kommen Jesu nicht vorbereiten, äußert sich in der Parole Friede und Sicherheit. Allerdings erweist sich das, was wie ein fester Grund aussieht, als ein sehr brüchiges Eis. Plötzlich kommt das Verderben über sie, sagt unser Text. Und die Überraschung ist umso größer, wenn die Betroffenen völlig unvorbereitet sind. So ging es schon den Leuten zur Zeit Noahs. Als Noah vor der Sintflut gewarnt hat und die Arche gebaut hat. Die Menschen waren so mit ihren alltäglichen Freuden und Sorgen beschäftigt, dass sie sich um Gottes Warnung zur Buße und Umkehr nicht gekümmert haben. Und dann kam plötzlich das Gericht Gottes und alle wurden getötet. Was für ein Bild für die Gottlosigkeit vieler Menschen, die alle in der Hölle verloren gehen. Viele Menschen haben ihr Leben ohne Gott in dieser Welt gemütlich eingerichtet. Sie sind gesund, sie fühlen sich geborgen und sicher. Sie haben es erfolgreich geschafft, jede Furcht abzulegen und jede Gefahr zu leugnen. Aber das alles ist eine ganz große Lüge. Unser Leben hat ein Verfallsdatum. Wir alle werden sterben, wir werden unser Leben vor Gott verantworten müssen und wir alle brauchen Vergebung. Ich brauche Vergebung und du auch. Und wir können nichts mitnehmen, was uns in dieser Welt heute so wichtig ist. Deshalb lassen wir uns von Paulus heute warnen. Friede und Sicherheit gibt es eben nur bei Jesus und sonst nirgends. Und dann vergleicht Paulus noch das plötzliche Gericht Gottes mit dem plötzlichen Schmerz einer schwangeren Frau, die in den Wehen liegt. Menschen werden dem Gericht Gottes nicht entfliehen, gleich wie der Schmerz ein schwanger Weib plötzlich überfällt. Denn wenn Jesus wiederkommt, dann ist das wie beim Geburtsschmerz, der über eine Schwangere kommt. Der Schmerz ist eine unerwartete Konfrontation mit einem Ereignis, das Angst macht. Geburtswehen setzen plötzlich ein, sie sind mit großen Schmerzen verbunden und sie kommen unausweichlich. Und es gibt keinen Weg mehr, auf dem man dem Schmerz nicht entkommen kann. Am Gericht Gottes kommt keiner vorbei. Lügen wir die Leute nicht an und verschweigen wir nicht, dass Gott es sehr ernst nimmt mit unserer Sünde, mit unserer Beziehung zu Gott. Und auch die, die Jesus bereits persönlich kennen, werden vor dem Richterstuhl Christi erfahren, was ihre Taten wert sind und ob sie mit leeren Händen vor Gott stehen oder nicht. Mein zweitens, bestens vorbereitet durch Leben im Licht mit Wachsamkeit und Nüchternheit. 1. Thessaloniker 5, 4 bis 5. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Paulus sagt, ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Nur wer im hellen Licht Jesu bleibt, erkennt klar und deutlich die dunkelnden Schatten der satanischen Finsternis, die über dieser Welt liegt. Wir müssen im hellen Licht der Sonne bleiben, die Jesus heißt. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und Jesus gibt uns den Auftrag in Matthäus 5, 14, ihr seid das Licht der Welt. Wer zu Jesus gehört, lebt im Licht. Und das macht einen radikalen Unterschied zur Finsternis in dieser Welt. Das ist wie Tag und Nacht, könnte man sagen. Wer zu Jesus gehört, der lebt im Licht. Zu diesem Leben im Licht gehört, dass wir Verbindung haben mit Jesus, dass wir täglich unsere Bibel lesen und beten. Und wer in enger Verbindung mit Jesus bleibt, der kann ein helles Licht für Jesus sein. Wir wissen das. Licht aus uns selber heraus geht nicht, funktioniert nicht. Dazu sind wir viel zu kaputt von der Sünde. Deshalb sagt Jesus in Johannes 15, 4 bis 5, bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn an mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Nähe zu Jesus brauchen wir, zu seinem Wort. Zu den Kindern des Lichts. Wir sind Kinder des Tages. Nur die tägliche Verbindung mit Jesus im Bibellesen und Gebet schützt uns vor Angriffen des Teufels. Nur die gehorsame Jesus-Nachfolge bewahrt uns davor, dass wir vom Tag des Herrn überrascht werden und mit leeren Händen vor Jesus stehen. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis, weil wir verstanden haben, dass der Weg mit Jesus besser ist als alle Wege dieser Welt, als alle falschen Versprechungen Satans, die uns immer enttäuschen, die uns immer leer zurücklassen. Deshalb steht in Thessaloniker 5, 6 bis 7, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasset uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da trunken sind, die sind des Nachts trunken. Wir wissen, Schläfer nehmen nichts von der tatsächlichen Wirklichkeit wahr. Sie sind blind für alles, was um sie herum passiert. Darum verlieren sie jede Fähigkeit, die Wahrheit Gottes zu erkennen und sich an Gott zu orientieren. Menschen ohne Jesus sind wie schläfrige, blinde, betrunkene Leute. So steht es im Text. Für die Nichtchristen ist der Schlaf, in dem sie nichts mehr von der Wirklichkeit Gottes wahrnehmen, ein Schlaf, der sie schließlich zum ewigen Tod in die Hölle bringt. Für uns Christen gibt es aber auch die Gefahr, schläfrig zu werden. Und deshalb fordert uns Paulus in unserem Text auf, lasset uns wachen. Wir wissen, schläfrig werden wir dann, wenn Jesus nicht mehr den ersten Platz bei uns hat. Schläfrig werden wir dann, wenn wir nicht mehr uns Zeit nehmen, sein Wort zu lesen und zu beten. Schläfrig werden wir dann, wenn wir die Gemeinde verlassen, nicht mehr über Jesus reden, der uns mit seinem teuren Blut vergossen hat. Und wir kämpfen alle mit der Schläfrigkeit. Deshalb ist die Aufforderung des Paulus zur Wachsamkeit mehr als angebracht. Auch die Aufforderung zur Nüchternheit ist Paulus wichtig. Nüchtern sind wir dann, wenn wir uns nicht auf unsere Gefühle, sondern auf Gottes Wort verlassen. Nüchtern sind wir dann, wenn Gott und sein Wort uns immer korrigieren darf, wenn es über allem steht, was wir fühlen. Nüchtern sind wir dann, wenn wir immer zum Gehorsam und zur Demut Gott gegenüber bereit sind. Und damit leitet Paulus über in die Ausrüstung, die uns Jesus gegeben hat, damit wir im Kampf des Glaubens bestehen können. Mein dritter Punkt, gut ausgerüstet mit Glauben, Liebe, Heilsgewissheit und der Gemeinde. 1. Thessaloniker 5, 8, wir aber, die wir des Tages sind, lasset uns nüchtern sein, angetan mit dem Krebs des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung zur Seligkeit. Wir sind angetan mit dem Krebs des Glaubens. Das ist die Waffenrüstung oder der Brustpanzer des Glaubens. Das heißt, wir halten am Vertrauen auf Gott fest. Egal wie unverständlich unsere augenblickliche Situation ist. Das ist vor allem dann wichtig, wenn wir in Situationen kommen, die uns nicht gefallen und die uns in große Not bringen. Weil wir Jesus haben, deshalb zweifeln wir nie an seiner Liebe, an seiner Fürsorge. Er hat es uns versprochen, an seiner guten Führung. Wir haben den Brustpanzer des Glaubens, der alle Zweifel an Gottes Liebe und seiner Treue abprallen lässt. Vergessen wir nie, dass Gott für uns ist und dass uns nichts von seiner Liebe scheiden kann. selbst wenn wir schrecklich versagt haben. Das hat Gott uns in seinem Wort versprochen. Römer 8, Vers 31 bis 32 fragt Paulus, was wollen wir denn hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Eine rhetorische Frage. Und wir haben nicht nur den Brustpanzer des Glaubens, wir haben auch den Brustpanzer der Liebe Jesu, die durch den Geist Gottes in uns lebt. Wer in der Liebe Jesu lebt, der kann durch nichts verletzt werden. Wo die Liebe gegen alle Feindschaft immer wieder durchkommt, da regiert Jesus in unserem Herzen. Das ist der Brustpanzer der Liebe. Liebe zu erwidern, wo der Hass regiert. Liebe zu geben, obwohl nichts zurückkommt. Das ist die Art Jesu. Das sind unsere Waffen gegen die Finsternis. Das ist unsere Ausrüstung gegen alle Angriffe des Teufels. Die unermüdliche Liebe Jesu, die unser Leben bestimmt, ist das Markenzeichen eines Lebens mit Jesus, der in uns lebt. Und dann redet Vers 8 vom Helm der Hoffnung zur Seligkeit. Jetzt kommen zwei unglaubliche Verse. 1. Thessalonicher 5, 9 bis 10. Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen. Habt ihr gehört? Zu besitzen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, auf das wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben sollen. Wir stehen nicht mehr unter dem Zorn Gottes, wie die, die Jesus nicht gehören. Wer unter dem Zorn Gottes bleibt, weil er keine Vergebung hat, der kommt ganz sicher in die Hölle. Kein Mensch kann seine Sünde wieder gut machen. Wir alle sind ohne die Vergebung Jesu völlig verloren, ohne Hoffnung auf den Himmel. Nur Jesus kann uns erlösen und unsere Sünde mit seinem teuren Blut bezahlen. Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubet, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubet, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das wünschen wir keinem Menschen, dass der Zorn Gottes über ihm bleibt. Und dass er deshalb in der Hölle verloren geht. Deshalb brauchen alle Menschen Jesus. Deshalb müssen wir uns vor Gott demütigen, ihn um Vergebung bitten. Und dann müssen wir bereit sein, Jesus als unseren Herrn und Heiland anzunehmen und ihm nachzufolgen. Eigentlich ist das sehr einfach, aber viele stolze Menschen schaffen das nicht und deshalb gehen sie für immer in der Hölle verloren. Dabei gibt es nichts Größeres, als Jesus und seine Vergebung zu haben. Was Paulus in 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10 schreibt, macht uns zu unendlich reichen Leuten. Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, auf das wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben sollen. Wie wunderbar, wir besitzen die Seligkeit durch unseren Herrn Jesus Christus. Haben wir das verstanden? Weil Jesus für dich gestorben ist, sein Blut für dich vergossen hat, deshalb ist alle deine Schuld und Sünde bezahlt. Auch das, was du morgen falsch machst, ist bezahlt. Deine Seligkeit ist ein ewiger Besitz, weil du durch Buße und Bekehrung zu einem Kind Gottes geworden bist. Und dann ist es völlig egal, ob wir wachen oder schlafen. Egal, ob du noch lebst oder schon gestorben bist. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Wir werden als Kinder Gottes leben in Ewigkeit. Wir haben in Jesus das ewige Heil, die ewige Lösung für immer, Erlösung für immer gewonnen. Auf uns wartet der Himmel, das wird sich nie mehr ändern. Hier steht, wir besitzen die Seligkeit. Ich habe mich so gefreut an diesen Versen. Wir besitzen die Seligkeit, weil wir zu Jesus gehören. Das kannst du den Leuten sagen, wenn sie in Not sind, wenn sie im Sterben liegen. Haben wir das verstanden? Die Heimat im Himmel zu besitzen, ist das Größte, was ein Mensch je besitzen kann. Wir werden uns im Himmel schämen, dass wir das gering geachtet haben. Und dir hat es Gott uns in seinem Wort versprochen. Das kannst du immer aufschlagen, wenn es dir schlecht geht. Das ist ein Wort für jeden von uns, vor allem wenn wir schwach und verzweifelt sind. Das ist der Helm der Hoffnung zur Seligkeit, der allen Verleumdungen, allen Angriffen Satans standhält. Und dann schließt Paulus unseren Text ab mit dem Satz, 1. Thessaloniker 5,11, darum ermahnet euch untereinander und baut einer den anderen, wie ihr den tut. Wir haben eine Hoffnung, deren Kraft diese Welt nicht kennt. Wir besitzen die Seligkeit. Wir kommen ganz sicher in den Himmel. Darum lasst uns gegenseitig Mut machen im Kampf für die Sache Jesu. Deshalb beten wir täglich füreinander. Hier steht, wir sind füreinander verantwortlich. Wir brauchen die Liebe und die Ermahnung des anderen. Galater 6,2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Der Druck derer, die schlafen und keine Antenne für Gott haben, wird leichter überwunden, wenn wir zusammenhalten, wenn wir einander haben. Wir brauchen den anderen als Helfer zur Freude an Jesus, der unbedingt bei uns den ersten Platz haben muss. Dann sind wir zufrieden. Dann geht es uns gut. Wir wollen ihm nachfolgen. Wir wollen für ihn leben. Und jedes Glied der Gemeinde muss damit beschäftigt sein, am Aufbau des anderen mitzuwirken. Wer nicht mehr möchte, als sich selber aufzubauen, hat das Ziel verfehlt. Nur durch die Gemeinschaft wachsen wir. Nur dann, wenn wir den anderen fördern, erfahren wir in unserem eigenen Leben geistliches Wachstum. Es ist völlig undenkbar, dass ein Christ von der Gemeinde isoliert bestehen kann. Das geht nicht. Wir sind in der Gemeinde aufs Engste miteinander verbunden, aufeinander angewiesen. Wir sind kein Zusammenschluss von Individualisten. Wir sind eingepflanzt in den Leib Jesu. Wir sind sein Leib in der Gemeinde Jesu. Deshalb haben wir eine Verantwortung für den anderen. Deshalb nehmen wir Anteil am Leid und an der Freude des anderen. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du kommst wieder. Wir wissen das. Und ich danke dir für diese Zusage, dass wir die Seligkeit besitzen. Wir sind so reiche Leute, weil du uns unsere Schuld vergeben hast. Wir danken dir von Herzen. In Jesu Namen. Amen.